In der neuesten Folge von Suica Talks reden wir über Gehörlosigkeit. Ein Thema, das vor allem auch gesellschaftlich eine Geschichte zu erzählen hat.
Da hat sie oft noch gehört, dass Gebärdensprache eben eine Affensprache ist. Sie ist bestraft worden, sie hat nicht dürfen gebärden. Sie hat sogar die Hände auf dem Rücken verschränken.
Wir reden über Politik, Recht und Unrecht, Chancen und Emotionen. Wie gestalten Gehörlose ihren Alltag und was sind die zukünftigen Aussichten? Suica Talks, die Plattform für kontroverse Diskussionen rund um gesellschaftliche, medizinische und politische Themen im Schweizer Gesundheitswesen.
Heute bei «Apropos» – ein historischer Entscheid in Deutschland. Der Deutsche Bundestag hat noch in seiner alten Zusammensetzung ein gigantisches Investitionsprogramm beschlossen. 1'000 Milliarden Euro, 1 Billion, sollen in den nächsten Jahren in die Aufrüstung von Deutschland und in die marode Infrastruktur fließen. Das ist nicht nur für Deutschland ein wegweisender Entscheid, sondern für ganz Europa. Unser Deutschland-Korrespondent Dominik Eigenmann hat die Idee von Friedrich Merz kürzlich als eigentliche Zeitenwende bezeichnet. Warum er das gemacht hat, das erklärt uns jetzt gerade selber, und zwar in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Basel-Zeitung» und der «Berner Zeitung». Ich heiße Philipp Loser. Hallo Dominik.
Salut Philipp.
Dominik, es ist Dienstagnachmittag, kurz nach der Vieren, und die deutsche Parlamentsvorsitzende Bärbel Bass von der SPD tritt ans Mikrofon.
Zur Änderung des Grundgesetzes, Artikel 109, 115 und 143h. Abgegebene Stimmkarten 720, mit Ja haben gestimmt 513, mit Nein haben gestimmt 207, keine Enthaltung. Nach Artikel 79 Absatz 2 Grundgesetz ist zur Annahme des Gesetzes die Mehrheit von 2/3 der Mitglieder des Deutschen Bundestages erforderlich. Das sind 489 Ja-Stimmen. Der Gesetzentwurf ist mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.
Sie sagt das sehr sachlich, der Applaus ist ja recht verhalten. Dabei ist das ein Entscheid von grösster Tragweite. In aller Kürze, was hat der Bundestag am Dienstag genau entschieden?
Im Prinzip hat der Bundestag entschieden, dass die Schuldenbremse, wo Deutschland so kennt wie die Schweiz, dass die Schuldenbremse ausgehebelt wird für gewisse Erfordernisse, die die Zeit im Moment an Deutschland stellt. Das ist zum einen die Sicherheitslage, wo es Deutschland bewusst wird, dass es mehr muss tun für die Sicherheit von Europa, dass es eine Bedrohung gibt durch Russland und dass die USA unter einem Präsidenten wie Donald Trump nicht mehr unbedingt für die Sicherheit von Europa und für Deutschland sorgt. Und das ist eine Lage, in der Deutschland eigentlich seit dem Ende vom Zweiten Weltkrieg nicht war. Es hat heute auch im Bundestag in der Debatte Leute gegeben, die gesagt haben, das sei die schwierigste Sicherheitslage in der Bundesrepublik gewesen, seit dem Ende vom Zweiten Weltkrieg. Das war sogar der Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, der das gesagt hat. Das zum einen. Und zum anderen hat natürlich der Entscheid eine enorme Bedeutung dafür gehabt, ob es in Deutschland überhaupt in absehbarer Zeit eine neue Regierung gibt. Was ja auch nicht ganz unwichtig ist, wenn man sieht, wie wichtig es wäre, dass die grossen Nationen in Europa handlungsfähig wären, gerade was die Herausforderung von der Regierung Trump in den USA angeht. Und eigentlich war klar gewesen, wenn das Schuldenpaket von etwa 1'000 Milliarden, wenn das heute nicht durch den Bundestag geht, dann ist nicht sicher, ob Christen und Sozialdemokraten wirklich miteinander regieren. Dann ist nicht sicher, ob der Friedrich Merz, der Christdemokrat, wirklich Kanzler wird. Und das hätte natürlich eine Unsicherheit ausgelöst, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, wo sicher sehr ungut gewesen wäre, jetzt in dem Moment.
In was genau das Geld soll investiert werden, über das reden wir zu einem späteren Zeitpunkt. Mich würde zuerst noch eine technische Frage interessieren. Das letzte Mal, als wir geschwätzt haben, Dominik, haben wir über die Wahlen in Deutschland geredet, über den neuen Bundestag. Der neue Bundestag, der ist noch nicht im Amt. Der Entscheid hat der alte Bundestag gefällt. In seiner Zusammensetzung, wo wir ganz früh dabei waren, wo gar nicht mehr gewählt worden sind. Warum kann er das?
Ja, also du sagst es richtig. Es sind, glaube ich, 200 Leute, die heute abgestimmt haben in dieser Frage, sind nicht mehr wiedergewählt worden oder scheiden aus freien Stücken aus dem Bundestag aus. Also 200 von etwa 700, das ist enorm, oder? Also die Situation, das muss man schon so sagen, ist historisch auch deswegen, nicht nur wegen der Summe, um die es gegangen ist, sondern auch deswegen, weil das Krisengefühl und das Bedürfnis, auf die Krise zu antworten, ausgerechnet so stark geworden ist, am Ende von einer Legislatur, also wo die Wahl schon stattgefunden hat, der neue Bundestag noch nicht im Amt ist und der alte nicht mehr richtig eigentlich. Wobei, wenn man das deutsche Grundgesetz anschaut, also die deutsche Verfassung, dann gibt es so etwas nicht wie, der Bundestag ist nicht mehr richtig im Amt. Es ist so, dass bis der neue Bundestag im Amt ist, also sich konstituiert hat, ist der alte Bundestag vollkommen entscheidungsfähig. Und zwar in allen Belangen. Er kann machen, was er will, so wie es im Bundestag sonst auch kann. Und die Situation ist natürlich insofern jetzt ganz besonders gewesen, als man für alle Grundgesetzänderungen eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat braucht. Der Bundesrat ist die Länderkammer, also das, was bei uns im Ständerat entspricht in der Schweiz. Also es braucht eine Zweidrittelmehrheit. Und es ist halt ganz simpel ein Wort, eine politische, dass nach der Wahl zum Bundestag, wo im Februar war, im neuen Bundestag die sogenannten Parteien von der Mitte keine Zweidrittelmehrheit mehr haben. Also Linkspartei, die ziemlich weit links steht in Deutschland, und die AfD, die sehr weit rechts steht in Deutschland, die haben zusammen mehr als ein Drittel von allen Mandaten. Das heisst, die beiden Parteien können, wenn sie sich zusammen querstellen oder absprechen, können sie jede Grundgesetzänderung verhindern. Und jetzt in dem Moment, wo man hat die Schuldenbremse aushebeln für einen bestimmten Zweck oder für zwei bestimmte Zwecke, hat man natürlich gesehen, okay, es gibt ein Zeitfenster, in dem man das machen kann, nämlich mit dem alten Bundestag. Auch das ist schwierig, oder? Also eigentlich ist ja noch, wir haben noch einen Kanzler von der SPD, der Olaf Scholz. Wir haben eine Minderheitsregierung faktisch mit den Sozialdemokraten und den Grünen. Und jetzt kommen Christdemokraten, die die Wahl gewonnen haben, mit dem Friedrich Merz, der Kanzler werden will. Und die sagen im Prinzip der SPD, wir wollen noch nach der Wahl zusammen regieren. Lass uns mal überlegen, wie das finanziell, auf welcher Grundlage wir das finanziell machen könnten. Da sind sie schnell drauf gekommen, dass sie für Infrastruktur und für Verteidigung so viel mehr Geld brauchen, dass man eben die Schuldenbremse muss aushebeln dafür. Also brauchen sie jetzt zwei Drittel mehr, also müssen sie die Grünen noch gewinnen dafür. Die Grünen, die nicht mehr in der nächsten Regierung sein werden, sind also quasi noch Geburtshelfer jetzt von dieser neuen Regierung und von diesen Grundgesetzänderungen. Und dass man das jetzt noch mit dem alten Bundestag macht, das hat rein politische Gründe gehabt. Natürlich sagen die CDU und die SPD jetzt, ja, es ist so dringend gewesen, man hätte das jetzt unbedingt müssen machen und so. Das ist natürlich völlig unehrlich, das glaubt auch niemand, sondern der springende Punkt ist gewesen, dass es nur noch in dem Bundestag eine Zweidrittelmehrheit für die Anliegen gegeben hat. Man muss auch sagen, wenn die AfD und die Linkspartei und die FDP jetzt kritisiert haben, dass zwar vielleicht legal ist, aber nicht legitim, dann muss man ihnen sagen, also ganz Unrecht haben sie mit dem Einwand natürlich nicht. Mhm. Oder? Also, weil der politische Wille, wo dort die Wahl ausgedrückt worden ist, heisst eigentlich, für solche Anliegen gibt's jedenfalls keine einfache Zweidrittelmehrheit mehr im neuen Bundestag. Da der Alte aber noch regiert, also der Alte noch Gesetz kann erlassen, hat es halt eben das Zeitfenster gegeben und das haben die Parteien jetzt ausgenutzt. Im Übrigen noch, das Bundesverfassungsgericht ist natürlich jetzt in ganz vielen verschiedenen Anträgen und Klagen auf diese Frage eingegangen, ob das legal ist, also ob das verfassungsgemäß ist, so wie Christdemokraten, Sozialdemokraten und Grüne das jetzt machen und hat ganz eindeutig geurteilt, also in einem Urteil, ganz eindeutig gesagt, dass das verfassungsgemäß ist und auch nach den Experten ist es relativ ein klarer Fall.
Kann denn der neue Bundestag den entscheidend einfach wieder rückgängig machen?
Ja doch, aber für das braucht er auch zwei Drittel.
Okay.
Oder? Und die Parteien vom Rand, die kommen zwar auf eine Sperrminorität, das ist ein Drittel von allen Mandaten, aber das ist nicht wirklich eine gestaltende Grösse, eine Sperrminorität. Das sagt ja schon der Begriff. Man kann etwas blockieren mit einer Sperrminorität. Und wir werden im neuen Bundestag oft erleben, dass Sachen blockiert werden durch die Sperrminorität von links und rechts. Aber da ist ihr gutes Recht. Aber um mit einer Zweidrittelmehrheit das umzustossen, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Und vielleicht, um das noch zu sagen, der Friedrich Merz hat ja eigentlich versprochen, dass man mit dem neuen Bundestag noch wird versuchen, die Schuldenbremse wirklich zu reformieren. Also nicht nur Ausnahmen zu definieren, wie jetzt für Infrastruktur und Verteidigung, sondern zu sagen, wir brauchen mehr Spielraum, wir reformieren deswegen die Schuldenbremse. Und es ist aber klar, im neuen Bundestag braucht er dafür die Linkspartei. Die AfD ist kategorisch dagegen, die FDP ebenso. Aber die Linkspartei, die hält eigentlich gar nicht für die Schuldenbremse. Nur will sie dann natürlich mitreden, wie die neue Schuldenbremse wird aussehen. Und ich glaube eigentlich nicht, dass es noch zu einer Reform von der Schuldenbremse wird kommen in der neuen Legislatur, obwohl sie jetzt versprochen ist.
Am Schluss ist es ein politisches Manöver mit extremen Auswirkungen. Wenn du jetzt gerade die Schuldenbremse unter Friedrich Merz ansprichst, das ist interessant, weil er im Wahlkampf ja schon ein bisschen anders tönt hat, muss man sagen, als wie er jetzt während dieser Debatte tönt hat. Wir hören ihn schnell zu.
Wir haben uns in unserer Gesellschaft über mindestens ein Jahrzehnt, wahrscheinlich sehr viel mehr, in einer trügerischen Sicherheit geglaubt. Jetzt müssen wir Verteidigungsfähigkeit zum Teil ganz neu wieder aufbauen. Und zwar mit einer technologiegetriebenen Verteidigungs- und Beschaffungsstrategie, mit automatisierten Systemen, mit eigenständiger europäischer Satellitenüberwachung, mit bewaffneten Drohnen und mit vielen modernen Systemen der Verteidigung und vor allem mit verlässlichen und planbaren Aufträgen, die wann immer möglich an europäische Hersteller gehen sollten, meine Damen und Herren.
Das ist schon anders als im Wahlkampf.
Ja, das Stück, das du jetzt vorgespielt hast, tönt ehrlich gesagt nicht so anders als im Wahlkampf, oder? Weil er hat ja schon im Wahlkampf gesagt, dass Deutschland muss seine Verteidigungsfähigkeit wieder aufbauen. Und es hat vielleicht ein bisschen weniger dramatisch tönt, es hat auch weniger konkret tönt, er hat weniger über Waffensysteme geredet und über Sachen, die Deutschland noch gar nicht hat und sich erst ganz neu muss aufbauen und so. Über das hat er weniger geredet. Aber was ihm natürlich die Freunde oder die Verfechter von der Schuldenbremse vor allem vorwerfen, ist, dass er im Wahlkampf eigentlich immer gesagt, der Sozialdemokraten und der Grünen immer vorgeworfen hat, sie können nicht mit Geld umgehen und sie wollen einfach Schulden machen, statt einen gesunden Bundeshaushalt, ein gesundes Staatsbudget erlassen. Und die Vorwürfe, die sind regelmässig gekommen. Was nicht stimmt, ist, dass wie jetzt viele schreiben, auch viele deutsche Kommentatoren schreiben, dass der Friedrich Merz als Apostel von der Schuldenbremse durchs ganze Land gereist ist und im Wahlkampf sozusagen nichts anderes gemacht hat als die Schuldenbremse loben. Das stimmt nicht. Also der Friedrich Merz hat gewusst, dass das mit der Schuldenbremse kommt. Er ist deswegen eher vorsichtig gewesen. Er hat eher allgemeine Vorwürfe, so wie ich es vorher skizziert habe, an die Grünen und an die Sozialdemokraten gemacht. Er hat auch einmal an einem Wirtschaftsgipfel klar gesagt, dass für ihn kämen zuerst Einsparungen und dann können wir allenfalls für ganz bestimmte Zwecke über die Schuldenbremse reden. Aber es ist nicht so, dass er das grundsätzlich ausgeschlossen hat, das kann man ihm nicht vorwerfen. Aber natürlich, der Akzent war ganz ein anderer gewesen. Und die FDP, aber auch die AfD, wirft ihm zu Recht vor, dass er vor der Wahl ganz anders geredet hat, als er jetzt nach der Wahl redet. Vor allem, was die Schuldenbremse angeht.
Da habe ich ein Beispiel dafür.
Und sehr geehrter Herr Merz, bei Ihrem Wortbruch denke ich immer an eine alte Redewendung. Alle lieben den Verrat, aber niemand lebt den Verräter.
Das war der FDP-Abgeordnete Faber. Du hast die SPD und die Grünen angesprochen. Wie hat denn der Merz jetzt die beiden Parteien ins Boot geholt?
Ja, die SPD hat eigentlich nicht mehr ins Boot holen im eigentlichen Sinn, weil es hat ja außer der SPD eigentlich gar keinen möglichen Koalitionspartner gegeben, mit dem der Friedrich Merz, also seine Christdemokraten, CDU und CSU, hätte können eine Koalition und eine Mehrheit im Parlament bilden. Insofern ist es die einzige Möglichkeit gewesen. Und das hat man eigentlich im Grunde genommen schon vor der Wahl gewusst. Schwieriger ist es gewesen, die Grünen dazu zu bringen, dass sie dem Schuldenpaket auch zustimmen. Jetzt klingt das ein bisschen paradox, weil die Grünen sind mit die Ersten gewesen, die so etwas gefordert haben, wie das, was der Friedrich Merz jetzt macht. Also sowohl, dass man sozusagen ohne Rücksicht auf die Schuldenbremse Geld für Verteidigung und für die Unterstützung von der Ukraine ausgibt, wie dass man einen Deutschlandfonds gründet mit 500 Milliarden für die Erneuerung von der Infrastruktur und für den Klimaschutz. Das ist ein Programm von Robert Habeck. Also im Prinzip wäre es ganz normal gewesen, dass die Grünen gesagt hätten, ja klar, wir sind dabei, da machen wir mit, wir sind zwar nicht mehr in der Regierung, aber das ist wichtig für Deutschland, dass das kommt. Aber die Grünen haben die Wahl verloren, die SPD im Übrigen natürlich auch, aber die Grünen haben auch gewusst, sie sind in der neuen Regierung nicht mehr dabei. Und dann ist etwas passiert, was viele ein bisschen überrascht hat, mich auch, ehrlich gesagt. Und zwar, sie haben sofort auf Oppositionspartei umgeschaltet. Das ist etwas, glaube ich, wo die Grünen einfach können, weil sie in aller Regel immer Opposition sind. Und es hat wirklich paar Tage gebraucht und zack, haben sie die Oppositionshand drauf gehabt und haben dem Friedrich Merz klar gemacht, dass sie in dieser Form, wo SPD und CDU-CSU sich geeinigt haben, dass sie dem nie zustimmen. Und haben harte Forderungen gestellt. Also zum Beispiel ist Klimaschutz, von Klimaschutz ist gar keine Rede im Investitionsfonds für die Infrastruktur zum Beispiel. Es gibt Gerüchte, dass CDU, CSU und SPD das mit Absicht rausgelassen haben, damit sie etwas haben, wo sie den Grünen geben können. Aber die Grünen sind hässig auf CDU, CSU und SPD. Und zwar, weil die beiden nie, währenddem sie das Paket ausgehandelt haben untereinander, mit den Grünen geredet haben. Und weil sie vor der Wahl darüber ganz anders geredet haben als nach der Wahl. Und darum haben die Grünen gefunden, halt mal, dann wollen wir aber auch so verhandeln, dass es uns etwas bringt politisch, dass es dem Land etwas bringt, aus ihrer Sicht, und dass sich SPD, CDU und CSU noch ein bisschen quälen müssen. Und das haben sie gemacht. Und ich glaube, sie haben so gut verhandelt, dass viele Konservative das Gefühl haben, es sei jetzt doch wieder eine Regierung und ein Schuldenpaket von grüner Gnade. Es gibt viele, die finden, der März hätte man einen Green Deal machen, sonst wäre es nichts geworden. Und so ganz falsch ist das nicht. Aber wenn man es nüchtern anschaut und versucht, alle Seiten zu sehen, dann muss man auch sagen, dass das Paket, so wie es jetzt am Schluss war, durch den Einfluss der Grünen erheblich besser und ausgewogener ist, als es vorher war. Zwei Sachen möchte ich dabei kurz erwähnen. Also, das Klimaschutz ist das eine, aber auch, dass sie verhindert haben, dass man mit dem Investitionsfonds kann missbrauchen dazu, dass man einfach Ausgaben, die man sonst will machen, in den Investitionsfonds verschiebt. Das kann man jetzt nicht mehr, so wie die Ausgaben definiert sind. Und das zweite ist, sie haben Christen und Sozialdemokraten dazu gezwungen, dass man unter Verteidigung nicht nur Panzer versteht, sondern auch Cyberabwehr, wo Deutschland grossen Nachholbedarf hat, Zivilschutz, wo in Deutschland viel schwächer ausprägt ist als in der Schweiz, und die Stärke der Nachrichtendienste, extrem wichtig. Also weil der Bundesnachrichtendienst ist ein schwacher Nachrichtendienst und das entspricht eigentlich nicht mehr der Zeit. Und all das wäre nicht drin gewesen, wenn nicht die Grünen darauf beharrt hätten und gesagt hätten, wenn das nicht kommt, dann stimmen wir einfach nicht zu, dann haben wir keine Zweidrittelmehrheit.
Wahlen verloren und doch irgendwie gewonnen.
Ja, also es gibt, glaube ich, in der Geschichte von der Bundesrepublik nicht viel Wahlverlierer, die so viel Einfluss hatten auf eine Regierung, der sie noch nicht angehören, oder? Und aber, wenn man sich ein bisschen auf einer übergeordneten Ebene anschaut, dann ist es natürlich so, dass in den parlamentarischen Demokratien, wo es schwierig ist, in der Mitte überhaupt noch Mehrheiten zu bilden, kommen die kleinen Partner sowieso überproportional Gewicht über. Also wenn man sieht, wie die FDP zum Beispiel die letzte Regierung, die Ampelregierung, eigentlich die ganze Regierung blockiert hat, einfach durch die Tatsache, dass sie gesagt hat, wenn wir nicht mitmachen, gibt es die Regierung nicht. Und sie haben ja auf der Schuldenbremse so beharrt, dass im Prinzip die Regierung am Schluss an der Schuldenbremse zerbrochen ist. Also die Stärke, die Macht, die die FDP in dieser Regierung hat, obwohl sie der kleinste Partner war, die hat jetzt sogar eine Partei, die nicht einmal in der Regierung ist. Einfach weil die Regierung Pläne hat, die sozusagen über eine einfache Mehrheit hinausgehen. Und das zeigt ein bisschen, wie schwierig es geworden ist, aus der Mitte raus in solchen parlamentarischen Demokratien überhaupt noch Politik zu machen.
Komm, wir schauen jetzt das Paket noch ein bisschen genauer an. Einfach zum Verständnis. Wir schätzen von 1000 Milliarden, von einer Billion Euro. Wie muss man sich das vorstellen? Nimmt jetzt einfach die deutsche Regierung so viel Geld auf oder wie läuft das jetzt ganz genau?
Die 1000 Milliarden, das ist natürlich eine Zahl, die eigentlich die Medien geschaffen haben. Also das ist wie die 800 Milliarden von der EU, die EU will für Rüstung ausgeben. Dort hat Ursula von der Leyen die Zahl in die Welt gesetzt. Eigentlich ist sie völlig fiktiv. Und mit diesen 1000 Milliarden ist es nicht ganz anders. Weil, also die Zahl, die einzige Zahl, die belastbar ist, sind 500 Milliarden für den Infrastrukturfonds auf 12 Jahre. Also da hat man eine klare Zahl. Das ist ein sogenanntes Sondervermögen. Also das sind im Prinzip Schulden außerhalb von der Schuldenbremse und außerhalb vom Haushalt. Und da ist ein Zweck vorgegeben, da ist eine Höhe vorgegeben, eine maximale, und da ist eine Laufzeit vorgegeben. Bei der anderen Geschichte, wo es um Verteidigung geht, ist es ganz ein anderer Mechanismus. Und darum kann man dort eigentlich gar keine Zahl sagen. Es ist so, dass alles, wo über 1% vom Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandprodukt, das ist die Wirtschaftsleistung von Deutschland, 4 Billionen im Jahr so ungefähr. Also alles, wo mehr ist als 1%, also mehr als 40 Milliarden, wo man für Verteidigung ausgibt, in dem weiten Sinn, den ich vorher skizziert habe, alles das soll von der Schuldenbremse ausgenommen sein künftig. Im Moment gibt Deutschland etwa 2% von seinem Bruttosozialprodukt für Verteidigung aus. Also das Doppelte, etwa 80 Milliarden. Je nachdem, wie man rechnet, fast 90 Milliarden. Das sind dann schon 50 Milliarden mehr als die 40 Milliarden, die man im Haushalt, im Budget normal hätte, die dann von der Schuldenbremse ausgenommen sind. Also kurz gesagt, es sind Schulden, die man eigentlich zusätzlich aufnehmen kann, außerhalb von der Schuldenbremse. Wenn man das jetzt hochrechnet, 10 Jahre mal 50 Milliarden, ist man bei 500 Milliarden. Und darum haben die Medien irgendwann angefangen zu sagen, ja, 1000 Milliarden, oder? Die Wahrheit ist natürlich, es wird wahrscheinlich viel mehr. Oder es kann zumindest viel, viel mehr werden. Weil die 2% sind im Moment das NATO-Ziel für alle NATO-Mitgliedsländer. Also man muss mindestens 2% vom Bruttoinlandprodukt ausgeben für Verteidigung. Aber einige gehen schon viel mehr aus, also vor allem östliche Länder, Polen, die baltischen Staaten. Und Deutschland wird sicher in Zukunft sehr viel mehr ausgeben als die 2%. Jetzt redet man davon, dass der NATO-Gipfel im Juni, wo dann der Donald Trump das erste Mal wahrscheinlich auf Europa kommt und eine Ansage macht, der Europäer, was das bedeutet, wenn sie mehr für ihre eigene Sicherheit sorgen. Man erwartet, dass NATO dann das Ziel auf 3,5% erhöht oder auf 3,6%. Da reden wir dann von enormen Summen. Oder? Also wenn 2% 50 Milliarden mehr sind als die Schuldenbremse für zulassen, dann sind wir bei 3%, sind wir bei 100 Milliarden, bei 3,5% sind wir bei 125 Milliarden. Also, und wenn das dann hochrechnest auf 10 Jahre, dann bist du allein mit dem bei einer Billion. Mhm. Und dann kommen die 500 Milliarden noch dazu vom Infrastrukturfonds. Also kurz gesagt, es ist eine gigantische Schuldenaufnahme potenziell. Ich glaube, dass der Mechanismus gescheit ist, dass man nicht gesagt hat, man richtet ein Sondervermögen für Verteidigung ein, einfach weil man heute nicht kann wissen, wie viel Geld man eigentlich braucht, um wirklich verteidigungsfähig zu werden. Einfach auch, weil man nicht weiss, was die Amerikaner alles den Europäern am Schluss überlassen. Und insofern ist es wahrscheinlich gescheit gewesen, zu sagen, wir sagen einfach, bis zu einem gewissen Grad muss man Verteidigung aus dem Budget zahlen und alles darüber ist von der Schuldenbremse ausgenommen.
Dominik, wir können anlässlich von unserem Gespräch über den Entscheid in Deutschland auch noch eine kleine Neuigkeit, also besser gesagt eine grosse Neuigkeit für dich verkünden. Du willst nach 10 Jahren Deutschland bald nach Brüssel weiterziehen als Korrespondent für den Tagesanzeiger. Gerade passend zu diesem Jobwechsel. Was ist denn die europäische Dimension von diesem Entscheid?
Ja, für Europa hat der Entscheid grosse Bedeutung. Wirklich sehr grosse Bedeutung. Und zwar über das Signal hinaus. Also der Friedrich Merz hat, wo ja jetzt zuletzt auch natürlich jeweils am Rahmen von den EU-Gipfel, die stattgefunden haben, und den Krisengipfel, ins Gespräch gekommen ist mit dem Emmanuel Macron und ganz vielen anderen, der Ursula von der Leyen, ganz vielen anderen wichtigen Politikern von der Europäischen Union. Der Friedrich Merz hat immer ein bisschen pathetisch gesagt, dass das Paket, das Schuldenpaket, also dass Deutschland bereit ist, enorm sich zu verschulden, um mehr Verantwortung in der Welt und in Europa zu übernehmen, dass das auch bedeutet, dass Germany is back, hat er dann immer gesagt. Also Deutschland ist zurück auf der europäischen Bühne. Das ist natürlich auch ein bisschen politische Propaganda, ist klar, dass mit ihm als Kanzler alles besser wird. Aber Sicher ist es natürlich, dass es Deutschland, wo erstens bald eine neue Regierung wird überkommen mit dem Kanzler, wo vielleicht ein bisschen forscher in Europa auftritt, als es der Olaf Scholz jeweils gemacht hat, wo aber vor allem sehr viel Geld auf einmal hat. Also Deutschland ist schon jetzt mächtigste und mit Abstand, was die Wirtschaft angeht, leistungsfähigste Land der Europäischen Union. Aber wenn das Land jetzt noch zusätzlich enorm viel Geld hat, um die Ukraine zu unterstützen, um die Verteidigung nicht nur vom eigenen Land zu verbessern, sondern eben auch die NATO-Fähigkeiten und die europäischen Fähigkeiten zu verbessern, dann ist das natürlich ein sehr starkes Signal für andere, zu sagen, okay, wir müssen auch mehr machen und wir sind dabei und wir lassen uns von Deutschland mitziehen. Und ich glaube, deswegen kann man die Bedeutung von dem für Europa nicht überschätzen. Und wenn ich vorher auf mein Handy geschaut habe, dann hat man gesehen, es gibt nicht so viele Entscheidungen vom Bundestag, wo es sofort Eilmeldungen gibt von der New York Times und von der BBC und von der grossen französischen Nachrichtenseite. Und wenn ich polnische abonniert hätte, wäre es auch so. weil, man hat jetzt auf Deutschland geschaut. Und die Vorstellung, dass ein Land wie Deutschland, wo ja in Europa immer als extrem sparsam gilt und die anderen immer dazu angehalten hat in der Vergangenheit, möglichst sparsam mit ihren Mitteln umzukommen, möglichst nie gemeinsame Schulden aufnehmen und so fort. Jetzt zeigt Deutschland, es ist bereit, über seinen Schatten zu springen, die Schuldenbremse auszuhebeln. Und das gibt natürlich jetzt auch gewissen anderen Ländern, wo sich, weil sie schon so wahnsinnig hohe Schulden haben, das Gleiche, was Deutschland jetzt macht, gar nicht leisten können. Das gibt denen natürlich auch Hoffnung, dass man ihnen vielleicht auch ein bisschen Erleichterungen zugesteht, vielleicht sogar Deutschland auf europäischer Ebene doch einmal noch zu Defense-Bonds dann am Schluss ja sein.
Bis jetzt hat es in Europa nur ein Land gegeben, das noch rigider war in der eigenen Schuldenbremse. Du weißt, welches Land ich meine.
Könnte sein, ja. Vielleicht meinst du die Schweiz, ja.
Was hat der Entscheid für die Schweiz für Konsequenzen?
Ja, ich glaube, für die Schweizer Wirtschaft ist der Entscheid gut, weil ich glaube, dass die Tatsache, dass Deutschland bereit ist, sich zu verschulden und mehr Geld auszugeben, dass, und vor allem für Infrastruktur, dass das im Prinzip das Wachstumspotenzial der deutschen Wirtschaft verbessert. Und das sehen auch die meisten Ökonomen so. Und die Schweizer Wirtschaft hängt relativ stark von der deutschen ab, nach wie vor. Also wenn es der deutschen Wirtschaft gut geht, dann profitiert davon auch die Schweiz. Und der deutschen Wirtschaft geht es im Moment schlecht. Das ist schon seit längerer Zeit so. Und der Infrastrukturfonds wird an dem sicher ein bisschen etwas ändern. Und wenn es nur ist, dass sich die Stimmung verbessert im Land. Und von dem wird die Schweiz sicher profitieren. Auf anderer Ebene kommt die Schweiz natürlich unter Druck. Und zwar, ich glaube nicht, dass man in der Schweiz schon realisiert hat, wie stark der Druck kann werden. Weil es ist nicht nur so, dass Deutschland und Frankreich und die anderen Länder während mehr müssen tun für die Verteidigung von Europa. Sondern die Schweiz, die weder zu der Europäischen Union noch zu der NATO gehört, die aber von sich selber sagt, sie sei ein bewaffnetes, neutrales Land, wird ihren Teil müssen zur Sicherheit von Europa beitragen. Im Moment ist das eher rudimentär der Fall. Wenn wir vorher von diesen Zahlen geredet haben, also im Moment betreibt Quote, also Geld, das man für die Verteidigung investiert, im Vergleich zu der Wirtschaftsleistung, ist in der Schweiz 0,7%. Man hofft bis 2032 auf 1% zu kommen. Dann sind die NATO-Länder sind schon im Juni wahrscheinlich bei 3,5%. Also da sieht man mal, wie gross die Spanne ist. Und irgendwann wird dann die Frage kommen, ja gut, also ihr als Schweiz, ihr profitiert, ehrlich gesagt, vor allem vom NATO-Schutz und vom Schutz von euren Nachbarn. Und was trägt ihr eigentlich dazu bei? Und dann gibt es noch einen Faktor, den man jetzt sehr schnell sieht, dass für die Schweiz der Druck relativ gross wird. Die Schweiz hat eine kleine Rüstungsindustrie, aber die ist für die Schweiz nicht unbedeutend, weil für die Verteidigungsfähigkeit und für die Ausrüstung der Schweizer Armee die kleine Rüstungsindustrie und dass sie in der Schweiz ist, bedeutsam ist. Und die Rüstungsindustrie hat ein Problem. Sie kann nämlich es kauft niemand aus dem Ausland mehr Munition oder Waffenbienen. Und zwar deswegen, weil sie im Notfall nicht könnten an angegriffene Partner weitergeben, also im konkreten Fall an die Ukraine weitergeben. Das ist ein Streit, der jetzt seit 3 Jahren eigentlich tobt und wo die Schweiz seit 3 Jahren es nicht geschafft hat, das Kriegsmaterialausfuhrgesetz so zu modifizieren, dass es möglich wäre, für Deutschland in der Schweiz mal Munition zu kaufen und sie dann trotzdem an die Ukraine weiterzugeben. Ich würde das nicht lächerlich machen. Also das Problem in der Schweiz ist natürlich, dass man mit der Neutralität nicht beliebig viele Möglichkeiten hat, die Regeln zu dehnen. Aber gleichzeitig muss man sich natürlich überlegen, was man eigentlich will. Also will man noch eine Rüstungsindustrie haben? Will man auch an dem Boom partizipieren, der jetzt entsteht, oder durch dass alle Länder hunderte von Milliarden mehr ausgehend für Rüstung, was sie ja auch unter anderem in der Schweiz könnten machen. Also wenn man an dem will teilhaben, dann erhöht das jetzt sicher den Druck auf das Parlament in der Schweiz, also auf den National- und den Ständerat, da die Regeln anzupassen. Aber ich glaube, insgesamt denke ich schon, dass so ein Signal aus Deutschland, wo sagt, nicht nur sagt, Germany is back, sondern wo sagt, wir sind bereit für die Verteidigung und Sicherheit von Europa viel größere Verantwortung zu übernehmen, das setzt die Schweiz schon unter Druck. Und das deswegen, weil Deutschland am liebsten eigentlich eine grosse Schweiz wäre. Und eigentlich seit der Gründung der Bundesrepublik so ein bisschen etwas war wie eine grosse Schweiz. Also verteidigungsfähig, ja, also so im Rahmen der NATO. Lieber eigentlich neutral und ein bisschen gute Dienste und ein bisschen helfen in Afghanistan, ein bisschen Brunnen bohren, aber nicht eigentlich eine Führungsnation sein, wenn es um Sicherheit geht in Europa. Und das ist jetzt vorbei. Und ich glaube, ganz Europa wird das nützen, dass Deutschland da tatkräftiger wird werden.
Danke, Dominik.
Ist gern geschehen.
Das war unser Gespräch mit dem Dominik Eigenmann, dem Deutschland-Korrespondent vom Tagesanzeiger. Das war es mit der aktuellen Folge von «Apropos». Produziert hat die Episode der Tobi Holzer. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.